Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Moin moin und hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Radio Tour, eurem wöchentlichen Radsport-Talk hier bei meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Lukas und ich führe euch durch die zugegebenermaßen heute wirklich sehr volle Sendung. Und an meiner Seite der Mann, der sich als Influencer bei der Vuelta beworben hat, aber leider nicht genommen wurde. Er wurde natürlich trotzdem bestens ersetzt. Moin Bent.
Moin, ja, mir wurde vorgeworfen, ich sei voreingenommen und zu positiv Tadej Pogacar gegenübergestellt.
Und da hat man ja jetzt eine reizende Dame gefunden, die da sich diesen Vorwurf nicht gefallen lassen muss. Da bin ich beruhigt. Ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt von dieser spanischen Influencerin, die hinter den Kulissen Tadej Pogacar, um es mal freundlich zu sein, zu sagen, ziemlich auf den Zünder gegangen ist mit ihrem Gehabe und die, glaube ich, auch da eher fehl am Platz war. Schaut euch das nochmal an, ist auf jeden Fall wunderbar zum Fremdschämen, würde ich sagen. Und damit wollen wir mal einsteigen in diese heutige Folge. Die hat wirklich einiges zu bieten, denn es war irgendwie die vollste Radsportwoche des Jahres, wenn ich mich so zurückerinnere, zumindestens was so die Rundfahrten angeht, die zum Teil dann auch alle gleichzeitig endeten. Wir schauen zu Beginn natürlich auf die Vuelta, da gab es die ersten beiden Etappen. Dann wechseln wir zur Deutschlandtour, die ausgetragen wurde, und dann geht es natürlich noch zur Tour de l'Avenir, zur Renewy Tour, zur Tour of Britain bei den Frauen. Dann gibt es noch ein paar Ergebnisse von den Frauen und Männern. Und Transfers gab es auch noch zu besprechen. Ein Karriereende hat sich auch noch dazwischen geschummelt, sage ich mal, in diese eh schon viel zu volle Woche. Also wir wollen gar keine Zeit verlieren und hier mal reinstarten mit der Vuelta, die gestern in Monaco losging. Ein technischer Kurs über Teile der Formel-1-Strecke von Monaco mit Start aus einem Casino raus. Zwischendurch ging es noch durch ein Zirkuszelt. Ben, wie hat dir die Strecke gefallen?
Ja, ich fand es tatsächlich sehr unterhaltsam, sehr bizarr ebenso. Ja, die einen Sachen, die man irgendwie so noch so aus der Kindheit von irgendwie die Eltern oder bei Freunden läuft Formel 1 wiederzuerkennen. Andererseits dann auch Sachen, die es nie in die Formel 1 schaffen würden, wie dieses Zirkuszelt oder durch das Casino. Ich mag ja auch kuriose Rennen und vor allem Zeitfahrstarts. Also Supermärkte, Casinos und was es nicht alles gibt, immer gerne her damit. Ich finde, das tut so einem Rennen gut. Die Fahrer haben es ja nicht alle so gesehen, ne? Es gab ja durchaus Wout van Aert und Wismar Liesebaik, die sich sehr gestört haben an wie dieses Zeitfahren gelaufen ist.
Ja, irgendwie gibt's da, glaube ich, immer beide Lager. Ich glaube, die einen, die verstehen, dass es so ein bisschen Spektakel, gerade für so eine Rundfahrt wie die Vuelta, die vielleicht nicht ganz so viel Aufmerksamkeit bekommt, braucht, dann ist es natürlich die Stadt von Protz und Prunk, um es mal freundlich auszudrücken. Und auf der anderen Seite will man hier natürlich auch einen sportlich fairen Wettkampf. Und ich glaube, ja, der Kurs war jetzt nicht übermäßig gefährlich, aber man musste hier schon Risiko gehen, wenn man irgendwelche Ambitionen bei dieser Vuelta hatte. Und die hat Wout van Aert. Und dementsprechend kann ich das auch nachvollziehen, dass er sich gedacht hat, ja, ich hätte jetzt ja auch wenig Bock gehabt, mit einem gebrochenen Schlüsselbein schon wieder nach Hause zu fahren. Oder der Ellenbogen, der es ja in der Vergangenheit war bei Wout. Also ja, ich kann es ein bisschen verstehen. Trotzdem irgendwie ein cooler Kurs, weil es auch so ein bisschen offen ließ, wer denn jetzt hier am Ende die Besten sein werden, weil er eben so technisch anspruchsvoll ist, nicht so ein klassischer Treterkurs, den werden wir ja dann eher in dem langen Zeitfahren sehen, was uns noch erwartet auf der, ich glaube, es ist die 18. Etappe. Und ja, ich war sehr, sehr gespannt, wie es denn ausgehen würde, und hier haben sich vor allem die jungen Fahrer hervorgetan. Es war erst Luke Tuckwill mit einer ordentlichen Zeit, dann war es Oscar Chamberlain, der Australier von Decathlon, der eine gute Zeit gesetzt hat. Teamkollege Leo Bisiot, der war nochmal knapp schneller. Am Ende sind die beiden Sechster und Siebter geworden. Also die haben sich hier richtig positiv hervorgetan. Der nächste, der noch schneller war, war der Brite Callum Thornley von Red Bull Bora Hansgrohe. Und dann kamen aber die Top-Favoriten. Zunächst war es Josh Tarling, dem wir natürlich alle irgendwie in die Daumen gedrückt haben, der erstmal eine Sekunde schneller war als Callum Thornley. Und wir alle hofften natürlich, dass das reichen würde. Doch kurze Zeit später war es dann Ethan Hayter von Sudal Quickstep, der eine neue Bestzeit setzte und wie der sichere Sieger aussah. Denn an der Zwischenzeit, da war der Topfavorit der Gesamtwertung Tadej Pogacar ein bisschen langsamer, aber der hatte im zweiten Teil dann nicht so ein Problem mit mehr Risiko nehmen, auch wenn es hier nicht zwingend notwendig war, aber er wohnt in Monaco und hat sich gedacht, hier muss ich gewinnen, und war am Ende ganze 0,09 Sekunden schneller als Hayter und gewinnt dieses Zeitfahren und damit auch das erste rote Trikot. Hast du auch Flashbacks zu dem Mathieu van der Poel Heartbreak bei der Tour de Suisse bekommen?
Ja, definitiv, weil man ja auch so die Sekunden runterzählen sah und man war schon bei null angekommen und dachte sich, okay, es hat gereicht, es war eine knappe Kiste und wie er über die Ziellinie fährt, wird die Zahl plötzlich wieder grün und es ist wirklich eine Haaresbreite. Ich habe gesehen, irgendjemand hat das in Distanz umgerechnet, dass Tadej Pogačar letztendlich, ich glaube, 13 Zentimeter schneller war. Unfassbar, wie knapp und mit was für einem Dusel er jetzt schon zum zweiten Mal in diesem Jahr ein Zeitfahren gewinnt.
Aber auch irgendwie wieder bemerkenswert, ne, dass er der GC-Favorit ist, der hier am meisten Risiko auch am Ende nimmt und sich diese Ziele setzt und dafür auch bereit ist, alles zu geben. Bitter natürlich auch für Ethan Hayter. Es gab da ja fast herzensbrechende Videos aus dem vom Hot Seat, wie er da wirklich sich so sehr geärgert hat. Das kann man auch nachvollziehen. Hayter ja durchaus auch jetzt nicht mit ganz viel Glück gesegnet in seiner Karriere. Dem hätte man das hier echt gegönnt und noch mehr gegönnt hätte man es Josh Tarling. Das hat sogar Tadej Pogačar im Interview gesagt. Irgendwie richtig bitter aus für beide britischen Fahrer, oder? Dass sie so nah dran waren und dann kommt da der Slowene und nimmt ihnen noch die Butter vom Brot.
Ja, definitiv. Und bei allem, was ich so an Tadej Pogačar insgesamt und auch an ihm so persönlich kritisiere, muss ich sagen, das war wieder so einer der Momente, die mich ein bisschen versöhnt haben mit ihm. Und wo ich sagen muss, so ja, dann, ne, er macht viele, trifft viele Entscheidungen, fährt für ein Team, wo ich durchaus irgendwie mit hadere, macht die Rennen jetzt nicht super spannend. Und zwischendrin hat er dann wieder so total menschliche Seiten und Momente, wie jetzt hier, dass er sich dann am Ende mit Josh Tarling nochmal hingesetzt hat vor den Kameras. Man hat gesehen, dass ihm das alles sehr, sehr nahe geht und ja, ihn einfach so ein bisschen auf andere Gedanken gebracht hat, ne? Mit ihm so ein bisschen über das Zeitfahren gequatscht hat, gefachsimpelt hat, gesagt hat, ey, wir sind an meinem Haus vorbeigefahren. Das fand ich wieder eine total schöne Szene.
Ja, ich glaube, er macht es wirklich schwer, ihn nicht zu mögen, ne? Deshalb hat er auch so viele Fans und deshalb ist er im Grunde ja auch ein wirklich toller Markenbotschafter für so einen Sport, der ja trotzdem immer noch in großen Teilen der Welt eine Nische hat. Aber so jemand wie Tadej Pogačar, der schafft es halt immer wieder aus dieser Nische raus. Und ja, allein, dass er eben bereit ist, diese Risiken einzugehen, obwohl es hier wirklich, er hätte 10 Sekunden langsamer fahren können und die Vuelta würde er wahrscheinlich trotzdem mit 20 Minuten Vorsprung gewinnen, um es mal übertrieben auszudrücken. Aber er geht dieses Risiko, er nimmt sich das dann vor. Seine Verlobte war natürlich auch da. Die konnten da noch ein bisschen Zeit zu zweit dann genießen und so. Also irgendwie eine schöne Geschichte, aber irgendwie ärgert es einen dann auch wieder, weil die weitaus schönere Geschichte, die wäre es natürlich für Josh Tarling gewesen, der ja nicht nur seinen Bruder verloren hat. Ich habe gelesen, auch sein Opa ist am Abend vor der Vuelta noch verstorben. Also der muss wirklich einiges durchmachen, saß in den letzten Tagen gar nicht auf dem Fahrrad und deshalb möchte ich die Leistung von Tarling nochmal hervorheben, der sich hier trotz aller verständlicher Widerstände, die sich wahrscheinlich auch in ihm geregt haben, entschieden hat, jetzt für seine Familie hier irgendwie die Vuelta zu starten und eine wirklich beeindruckende Leistung gezeigt hat. Wie gesagt, die Jungen dahinter, Léo Bizot, Oscar Chamberlain, haben mich auch beeindruckt. Und wir können ja mal so ein bisschen die GC-Fahrer durchgehen. Almeida hat 18 Sekunden verloren, Roglic 22, Tobias Harland, Johannes 28, Matthias Schelmo so 29 Sekunden. War das für dich so ein bisschen die Negativüberraschung in diesem Zeitfahren? Weil er ist ja doch eigentlich als ganz guter Mann gegen die Uhr bekannt.
Ja, tatsächlich. Also dem hätte man da durchaus mehr zugetraut. Hättest du auch gesagt, das liegt dran, dass der Parcours einfach durchaus technisch anspruchsvoll war?
Ja, eigentlich würde man sagen, er ist ja auch gut in den Ardennen. Dem liegen diese ständigen Tempowechsel. Aber auf der anderen Seite hat er sich vielleicht auch einfach im Training jetzt ein bisschen mehr konzentriert auf diese längeren Belastungen, gerade weil er ja die GC das GC-Ziel jetzt hat. Und deshalb kann ich mir das schon vorstellen. Und wie gesagt, es ist jetzt auch im kleinen Bereich. Vielleicht wäre er 10 Sekunden schneller gewesen oder 5. Es wird, wie gesagt, nicht den riesigen Unterschied machen. Aber das ist eben alles, was wir gerade so wirklich beurteilen können. Mas und Carapaz 33 Sekunden, Nordhagen 35, Teamkollege Tulitz 36, Buitrago 38 Sekunden, Omse 40 Sekunden, Ricciatello und Guy 46, das ist schon happig, aber du hast es ja auch richtig noch in der Vorschau angemerkt. Oscar Onley 50 Sekunden fand ich tatsächlich auch sehr überraschend, da bin ich gespannt, was das über seine Form aussagt und dann Uytebroeks mit 54 Sekunden und Jano wieder mit 55 Sekunden, also da sind schon einige größere Lücken, also eine Minute auf diese 9,4 Kilometer fast zu verlieren oder 50 Sekunden, das finde ich schon happig. Da bin ich gespannt, wie sich das dann gerade morgen auf der ersten Bergetappe zeigt. Aber lass uns doch mal in die zweite Etappe gehen, denn die Protagonisten der ersten Etappe waren hier nochmal sehr präsent. Vor allem Ethan Hayter, der hat sich gedacht, ich habe so wenig Rückstand in der Gesamtwertung, ich muss irgendwas tun. Im Sprint wird es schwierig, auch wenn ich jetzt nicht so langsam bin, aber da jetzt Bonussekunden einzusammeln, das wird schwierig. Und er geht in die Ausreißergruppe und es sah lange so aus, als würde es nicht reichen bis zum Bonussprint, der erst im Finale abgenommen wurde, irgendwie 40 Kilometer vor dem Ziel ungefähr. Und 36 Kilometer vor dem Ziel waren es. Und er schafft es aber tatsächlich dann noch, die anderen Ausreißer abzuschütteln, sich die Bonussekunden zu sichern. Zwischendurch lag auch Kian Uijtebroeks schon das erste Mal auf der Nase bei dieser Vuelta. Also der macht weiter seinem Ruf als Pechvogel alle Ehre. Nachdem Hayter dann sich die Bonussekunden eingesammelt hatte, stand auch fest, dass Wout van Aert in einem Sprint nicht mehr das rote Trikot holen könnte. Damit war auch klar, Wismar könnte vielleicht dann doch die Karte Matthew Brennan im Finale spielen. Und irgendwie ist dann komplett das Tempo raus. Bis 8 Kilometer vom Ziel trödeln da alle so ein bisschen vor sich hin. Und 1,5 Kilometer vor dem Ziel, da denkt sich Wout van Aert, naja, im Sprint hole ich jetzt nichts mehr, aber wenn ich ein bisschen Zeit raushole, dann könnte das noch klappen. Attackiert, Pogacar neutralisiert die Attacke. Von Astana kommt noch Romele hinterher. Aber die neutralisieren sich alle ein bisschen. Am Ende holt Lidl das Trio zurück. Wismar kontrolliert dann für Matthew Brennan. Wismar spielt also die Taktik da perfekt aus. Dann ist auf einmal Finn Fischer-Black vorne, sucht Jordi Meus, der ist aber nirgendwo zu sehen. Und am Ende gibt es dann einen Sprint und den gewinnt Matthew Brennan in Lorena Wiebes-Manier, um mal den Vergleich so rum zu bemühen, denn der Abstand, der war riesig. Ich habe mich gewundert, dass er keine eigene Zeit bekommen hat. Das war wirklich wahnsinnig beeindruckend von Matthew Brennan, aber wer auch mitsprintet, ist Tadej Pogacar. Der hat sich gedacht, naja, nur weil jetzt Ethan Hayter da die virtuell rote Trikotführung übernommen hat, muss ich ja mich jetzt hier nicht geschlagen geben. Schafft es tatsächlich sogar Dritter zu werden und das rote Trikot auch rechnerisch zu behalten und wird auf der Linie aber noch von Paul Miquel von Bahrain Victorious geschlagen und der wird Zweiter. Vierter wird Mats Pedersen und Ethan Hayter, der hat sogar noch ein bisschen Rückstand gefressen, stand jetzt auch einige Favoriten mit 18 Sekunden Zeitverlust, unter anderem Felix Gall und Joao Almeida. Aber lass uns erstmal über Wismar sprechen. Die haben doch ihre Karten im Finale wirklich perfekt ausgespielt.
Ja, total. Also diese Wout van Aert-Attacke sah ja auch erstmal richtig, richtig stark aus. Hatten da echt erstmal eine gute Lücke aufgerissen. Dann ging es relativ schnell wieder zusammen. Ja, und Matthew Brennan, du hast es angesprochen, das war unfassbar, wie der da sich eine Lücke rausgefahren hat und was für einen Abstand der hatte, als er da über die Ziellinie gefahren ist. Man hat eben auch gesehen, Mats Pedersen Vierter geworden, weil er, glaube ich, auch dann irgendwann entschieden hat, ob es jetzt dritter oder vierter Platz wird, das ist ja am Ende auch egal. Ich rolle jetzt hier einfach ins Ziel.
Ja, und ich glaube, er hat auch nicht gerechnet damit, dass da so viele noch von hinten kommen. Also mit Pogacar und Miquel. Es sah auch so ein bisschen aus, als wäre er dann auf der Linie überrascht gewesen. Ja, für Matthew Brennan ein schönes Zielfoto, würde ich sagen, für den ersten Grand Tour-Etappensieg. Brutal stark. 8. Saisonsieg, 20. Profisieg. Also der hat gezeigt, dass auch nach dem Abgang von Olaf Koy man sich bei Wismar um die schnellen Leute erstmal keine Sorgen machen muss. Jetzt hat man ja noch Fabio Jakobsen, aber ich würde sagen, Brennan, der hat da seinen Platz als Nummer 1 jetzt beeindruckend bestätigt. Paul Miquel, wirklich überraschend, dass er da so weit vorne war, war ja am Ende fast so eine, es sah erst nach einem Massensprint aus, aber so eine kleiner Favoritensprint, denn wenn man in die Top 10 guckt, dann sieht man auch noch Tobias Haaland, Johannessen auf 6, Finn Fischer-Black auf 7, Oscar Ondey auf 9, Ben Hewlett auf 11, Bisiot auf 12, also der hat scheinbar auch ein bisschen freie Fahrt bekommen, wenn wir hören, Guy, der hat ein bisschen Zeit verloren und Bisiot, der als 12. Bringt sich hier in der Gesamtwertung jetzt schon auf Rang 4, Brennan ist 3., Van Aert 2. und Pogacar, der bleibt Erster, auch weil er sprintet. Wie findest du das? Dachtest du wieder, ja komm, lass es gehen? Oder hast du dir gedacht, ja gut, andere haben hier Zeit verloren, dass er dann mitsprintet, um seine Position da vorne, um nicht unnötig Zeit zu verlieren, sage ich mal, ist dann doch legitim?
Ja, das hat er auch dringend nötig, jetzt auf Etappe 2 nicht unnötig Zeit zu verlieren. Ich habe erstmal ein bisschen ungläubig geguckt, als ich dieses rote Trikot gesehen habe, mich gefragt, ob das wohl stimmt, was ich hier sehe, und dann so ein bisschen mit den Augen gerollt, weil, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das jetzt an Tag 2 man da schon so um die Sekunden kämpfen muss. Er scheint sich das Ziel gesetzt zu haben, dieses rote Trikot, wenn möglich, nicht aus der Hand zu geben. Was natürlich eine Leistung für sich wäre, aber ob es jetzt eine Leistung ist, die wir brauchen, sei mal dahingestellt.
Ja, also er verteidigt auf jeden Fall rot. Wie gesagt, am Ende verliert Hayter auch noch ein bisschen Zeit im Finale. Also es hätte ohnehin nicht gereicht und somit liegt Tadej Pogacar jetzt also 9 Sekunden vor Wout van Aert, dann 10 Sekunden vor Matthew Brennan. Bisio ist 4. mit 12 Sekunden Rückstand. Finn Fischer-Black auf 5, Stefan Küng auf 6, Jay Vine auf 7, Mats Pedersen auf 8, Primoz Roglic auf 9 und Jordan Labrost auf 10. Bester Deutscher in der Gesamtwertung, Marco Brenner auf Rang 19 mit 32 Sekunden Rückstand. Und morgen geht's dann das erste Mal in die Berge, Bergankunft in Frankreich. Dann am vierten Tag, also am Dienstag, sehen wir dann die Andorra-Etappe, die ihr euch auf jeden Fall angucken solltet. Bergspektakel, 104 Kilometer nur lang die Etappe. Und dann gibt es noch diesen Gravel-Anstieg auf Etappe 6. Dann haben wir so ein paar leichtere Etappen zwischendurch und aber gegen Ende der Woche vor dem Ruhetag haben wir also auch nochmal ordentlich Höhenmeter zu bewältigen für die Fahrer. Dementsprechend das, was euch in Woche 2 erwarten wird. Wir können auch kurz die anderen Trikotträger durchgehen. Pogi natürlich auch im grünen Trikot. Das Bergtrikot hat sich heute Koen Baumann aus der Ausreißergruppe gesichert und das weiße Trikot, das hat morgen erstmal Matthew Brennan auf seiner Schulter. Schöner Auftakt trotzdem irgendwie für die Vuelta mit Brennan und Pogacar. Zwei nicht komplett überraschende Sieger, wobei ich Pogi jetzt nicht ganz vorne auf meiner Favoritenliste hatte. Dann kommen wir doch zum wirklich wichtigen Rennen dieser Woche, ziehen unsere schwarz-rot-goldenen Fanklamotten an und blicken einmal auf unsere Deutschland-Tour, die in diesem Jahr wieder mit einem Prolog startete, der etwas verregnet war und der durchaus es in sich hatte, und ein paar gebrochene Herzen auch mal wieder gesorgt hat, kann man sagen. Es war ein recht anspruchsvoller Kurs in Bad Orb, 2,6 Kilometer, wieder ein bisschen technisch, erst ein bisschen bergauf, dann eher abschüssig in Richtung Ziel. Und am Ende ist es Isaac Del Toro, der All-In geht und auch hier, ähnlich wie Tadej Pogacar, ganz am Ende noch das Herz bricht. Und diesmal ist es Paul Manier gewesen, der eigentlich eine überragende Zeit gesetzt hatte. Aber am Ende war Isaac Del Toro noch schneller als Manier, Laurel ins Rex Dritter. Bist du Fan von so Prolog, so ganz kurzen Dingern? Ich weiß, du magst Auftaktzeitfahren ganz gerne, weil du Annemar siehst. Wie ist es da mit Prolog-Zeitfahren?
Ja, ich finde, ist natürlich sehr, sehr kurz gibt jetzt wenig Einblick in irgendwie das Rennen. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich auch irgendwie was ist, was dazu taugt, dass man vielleicht auch eher so Gelegenheitsfans mal dazu holt, weil es eben ein bisschen kurzweiliger ist, weil es nicht eben die Stunden an Commitment erfordert. Meine Reaktion wäre, es ist viel zu schnell vorbei, als dass man da tatsächlich wirklich ein Gespür für eben diesen Sport bekommt, weil es ja eben doch dann ein ganz anderes Format als so ein normales Rennen ist. Ja, um das ein bisschen abzukürzen, meinetwegen könnte so ein Prolog auch ein bisschen länger sein.
Ja, aber genau deshalb ist es ja ein Prolog. Ich glaube, die Regel sagt, unter 8 Kilometer muss es sein, damit es als Prolog zählt. Sonst ist es ein Zeitfahren. Ja, ich mag es eigentlich ganz gerne, weil man alle Fahrer dann doch mal sieht. Es Spezialisten auch für diese Efforts gibt, die dann immer vorne sind. Und weil Paul Manier saß auf dem Hotseat und hatte dann immer noch schwer durchzuatmen. Also das war schon beeindruckend zu sehen, wie viel Power sie da aufs Pedal bringen können. Tobias Müller von den Rockets war als bester deutscher 10. Nils Prodit 12. Und dann ging es auf die erste Etappe und die hat es gleich in sich mit 215,3 Kilometern, eine sehr, sehr lange Etappe mit über 3000 Höhenmeter. Die Conti-Teams natürlich wieder in der Ausreißergruppe und dann ging es in das doch sehr Klassiker-ähnliche Finale. So kennen wir die Deutschland-Tour ja, die haben viele von so mittelschweren Etappen, würde ich mal sagen. Die Ausreißer sind dann irgendwann eingeholt und es sind dann das Team UAE, was alle Attacken so ein bisschen covert. Es gibt dann zwischenzeitlich nochmal Attacken von Max Walscheid, der wird aber schnell wieder eingeholt. Und es ist dann ein neues Ausreißer-Duo vorne, bis es dann ins Finale geht und es weitere Attacken gibt. Und dort können sich dann Paul Manier und Louis Barré absetzen. Ein sehr unterschiedliches Duo, würde ich sagen. Louis Barré ja gerade erfolgreich gewesen bei der Polenrundfahrt. Paul Manier ja so ein Klassiker-Sprinter-Typ. Und dementsprechend geht es dann im Finale nochmal ein bisschen berghoch und da stellt Barré dann auch Manier ab. 1,9 Kilometer vor dem Ziel ist es soweit. Holt hier seinen zweiten Profi Gravity-Sieg, nachdem er ja, wie gesagt, in Polen schon gewann und übernahm DGC-Führung. Manier, der geht leider komplett ein, wird noch eingeholt. Del Toro, Zweiter aus der Verfolgergruppe, Ciccone, Dritter und Schachmann, der aus deutscher Sicht sprintet aus der ersten Verfolgergruppe dann noch auf Rang 10. Das war doch eine sehr unterhaltsame Etappe. Manier wieder gelitten wie ein Weltmeister, aber Barré wieder so ein Beispiel dafür, dass es so Fahrer gibt. Da muss der Knoten einmal platzen und dann gelingt ihnen irgendwie alles, oder?
Ja, das ist so ein bisschen die Hoffnung, ne? Dass das jetzt nicht einfach, dass er jetzt einmal kurz einen Run hat und das war's dann. Aber nö, aktuell scheint er echt in Topform zu sein. Und ja, ich fand das eine total coole Sache, eben auch so dieses wirklich unwahrscheinliche Duo dann zusammen mit Manier, dass die beiden einfach zusammen da losgestiefelt sind. Als Franzosen natürlich eben auch so gewisse Gemeinsamkeiten, ne, dass sie dann im Ziel auch nochmal beide kurz miteinander gesprochen haben, fand ich einfach schöne Szenen.
Ich war ein bisschen überrascht, dass Isaac Del Toro da den Postabgang so ein bisschen verpasst hat. Der war nämlich auch nicht gut positioniert an der Stelle. Das hat mir ein bisschen zu denken gegeben. Hinten raus hat sich jetzt nicht wirklich ausgewirkt auf seine Rundfahrt, aber das ist eine kleine Randnotiz. Ciccone wurde auf der Etappe Dritter, Tesfazion Vierter und wie gesagt, ich habe es gesagt, Max Schachmann Zehnter in der Gesamtwertung, also Barré 9 Sekunden vor Del Toro und 18 vor Ciccone nach der ersten Etappe. Die zweite Etappe. Und dann tatsächlich nach einem recht anspruchsvollen Beginn die erste Chance für die Sprinter und die nutzte, oder die einzige Chance sogar, Alessio Magagnotti von Red Bull Boransgro. Der fährt noch gar nicht bei den Profis, sondern ist aktuell noch bei dem Nachwuchsteam, dem U23-Team unter Vertrag und schlug hier Paul Manier, dessen Herz schon wieder gebrochen wurde auf der Linie. Das war ein sehr beeindruckender Sprint, der sehr von den deutschen Fahrern geprägt wurde. Max Walscheid eröffnete den nämlich und dann kam auf der rechten Seite, wenn man von oben rauf geschaut hat, erst Juri Leitau von Cara Rural und dann aus dem Nichts wirklich Alessio Magagnotti, den ich so als klassischen Sprintertyp à la Marcel Kittel so ein bisschen beschreiben würde. Groß gewachsen, sehr kräftig und wirklich ein powervoller Sprinter und bei den Junioren sehr erfolgreich gewesen, gewinnt hier, holt seinen ersten Profisieg vor Manier und Leitau dann in den Top Ten noch aus deutscher Sicht Walscheid Vierter, Bauhaus Fünfter, Müller Sechster, Degenkolb Siebter und Neunter Henry Uhlig. Also da haben die Deutschen mal richtig gezeigt, dass sie hier vor allem eine Sprinternation sind. Aber der Sprint von Alessio Magagnotti stark und dafür ist die Deutschlandtour auch immer irgendwie gut, dass man mal so neue Namen entdeckt, oder?
Ja, ich habe es, glaube ich, an anderer Stelle beschrieben, als dass Red Bull den Praktikanten mal rangelassen hat. Unfassbar, dass da wirklich einer, der quasi so ja auf Work Experience unterwegs ist, dann da auch den ganz großen Namen einfach mal zeigt, wo der Hammer ist, hängt. Und das war schon echt eine dominante Performance, dass der da aus dem Nichts so angeschossen kommt und dann ja tatsächlich ja doch gut die Nase vorne hatte.
Ja, also bitter natürlich für Manier, der hier zum zweiten Mal nah dran war am Etappensieg, aber er sollte sich noch seinen Erfolg holen, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Also eine schöne Sprintetappe, die wie gesagt an Red Bull Boransgrohe ging, also zumindest ein Sieg ging nach Deutschland, auch wenn es mit den deutschen Etappensiegen jetzt schon eine Weile nichts mehr ist. Und dann gab es die Queen Stage, würde ich sie mal beschreiben, die dritte Etappe, die ordentlich Höhenmeter nochmal hatte, 3117, nämlich nach Bad Dürkheim. Und da gab es schon vor dem Start der Etappe, der TV-Übertragung, dreimal einen langen Anstieg. Da ist allerdings noch nicht so viel passiert. Und dann war es soweit, dass 35,2 Kilometer vor dem Ziel wir so einen richtig klassischen Leadout gesehen haben für Isaac Del Toro, der sich dann da einfach mal auf den Weg gemacht hat. Und Louis Barré, der war so der klassische Fall von ich bin zu nah an der Sonne geflogen. Der hat versucht, die Attacke zu kontern. Das gelang ihm nicht. Giulio Pellizzari, der scheint eine schlechte Internetverbindung gehabt zu haben, denn der hat recht spät reagiert auf die Attacke, kommt dann aber tatsächlich nochmal vor und wer die beiden so ein bisschen kennt, der weiß, Pellizzari und Del Toro, die sind gute Kumpels, also musste sich keiner Sorgen machen, dass die beiden gut harmonieren, fahren auch ordentlich Vorsprung heraus, hinten raus attackiert dann nochmal Marc Hirschi, Louis Barré, auch der sterbende Schwan, mal ganz vorne im Peloton, da wieder ganz hinten, hat da irgendwie alles versucht, seine Gesamtführung zu retten, gelang ihm allerdings nicht und am Ende ein Zweiersprint zwischen Giulio Pellizzari und Isaac Del Toro, den Pellizzari für sich entscheidet. Del Toro hat aber die GC-Führung bekommen, das heißt eigentlich fair aufgeteilt zwischen den beiden. Hirschi macht nochmal 15 Sekunden gut und wird Dritter, schiebt sich also auch auf Rang 3 in der Gesamtwertung. Aber das war erst beeindruckend von Del Toro, aber ich fand es fast noch beeindruckender von Pellizzari, wie er dann ja auf den doch nicht langsam fahrenden Isaac Del Toro nochmal das Loch zugebückt hat.
Ja, ich habe hinterher gehört, dass das eben, weil die beiden so gute Kumpels sind, er das ganz gut einschätzen konnte und eben meinte, naja gut, er weiß, was Del Toro irgendwie kann und dass er da selber nicht in der Lage ist, diese Attacke mitzugehen. Seine einzige Hoffnung ist, dann eben hinterher aufzuschließen, wenn eben ja so, dass das Schlimmste vorbei ist, sag ich mal, von der Beschleunigung. Nichtsdestotrotz natürlich muss man erstmal in der Lage sein, das so in der Situation dann erkennen zu können und dann eben auch umsetzen zu können. Und ja, eiskalt dann am Ende diesen Sprint dann auch noch abgeschossen. Das war schon eine starke Leistung.
Ja, also Back-to-Back-Siege für Red Bull Bora Hansgrohe. Auf der anderen Seite Pellizzari auch irgendwie mit einer komischen Vorstellung diese Woche. Der war nämlich an allen anderen Tagen gar nicht zu sehen und hier hat er dann Del Toro abgekocht. Aber so ist das manchmal, gerade bei so kleineren Rennen, dass ja da vielleicht auch nicht ganz die Motivation da ist, jeden Tag irgendwie alles zu geben und man sich dann spezielle Tage raussucht. Also Del Toro vorne im GC vor Barré mittlerweile 52 Sekunden. Also das GC war mehr oder weniger durch vor dem Schlusstag, aber der hatte es nochmal in sich. Wir haben ja auch so ein bisschen darauf vorausgeschaut, es ging nochmal diesen Jägerhausanstieg, 2,1 Kilometer bei 6% hoch, dreimal auf der Schlussrunde, dementsprechend, da gab es nochmal ein bisschen was zu tun für die Fahrer, aber so richtig gelang das nicht. Es gab nochmal eine Attacke von Louis Barré, der konnten Isaac Del Toro und Matthias Waschek folgen, dann setzte sich Del Toro ab. Also es gelang Barré nicht, Del Toro da nochmal wirklich unter Druck zu setzen. Im Gegenteil, Del Toro nutzte das, um nochmal solo zu gehen. Allerdings organisierte sich dahinter ein Feld, auch unter anderem um Red Bull Bora Hansgrohe und andere Teams, die es tatsächlich schafften, 1,2 Kilometer vor dem Ziel nah ranzukommen an Isaac Del Toro. Dann sah es so aus, als ob er es doch schaffen würde. Dann kam auf einmal der Quickstep-Zug nach vorne und Paul Manier in seiner gewohnt vollen Art, möchte ich mal sagen, eröffnete dann den Sprint und holt sich recht klar seinen Etappensieg, den er sich hier verdient hat, nachdem er ja in Hamburg gewann. Jetzt also hier der zweite Sieg auf deutschem Boden, 8. Saisonsieg dahinter Danny van Poppel und schönes Schlussbild aus deutscher Sicht, nochmal ein Podestplatz für Tim Thorn-Teutenberg, der auch im Finale schon mal mit einer Attacke mitgegangen ist. Henry Uhlig noch auf Rang 13 und am Ende gewinnt also Isaac Del Toro souverän mit 53 Sekunden Vorsprung die Deutschland Tour vor Louis Barré, Marc Hirschi, Andrea Ragani, Noviero, Matthias Waschek, Natnael Tesfazion, Gorka Sorarani, Stefano Oldani, Max Schachmann und Edgar David Cardenia. Ich würde sagen, Max Schachmann, da hat man ja gelesen, dass er mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, jetzt endlich eine Diagnose bekommen hat und jetzt ein 9. Platz, eigentlich gar nicht so verkehrt, oder?
Nö, das stimmt. Also der hat hier durchaus eine ganz gute Form gemacht. Schade, dass es dann nicht auch noch für mehr gereicht hat, aber sah tatsächlich ja insgesamt eigentlich sehr gut aus.
Aus deutscher Sicht noch ein zweiter nah dran an den Top Ten, nämlich Florian Storck für Tudor mit 1,35 Rückstand am Ende. Elfter und Edgar David Cardenia möchte ich nochmal hervorheben. Das ist ja ein Mexikaner für das Team Storck MRW Bau, ein deutsches Conti-Team und der fährt hier in die Top Ten. Auch das ein sehr großer Erfolg, 40 UCI-Punkte mal eingesteckt. Richtig, richtig schöne Sache. Wie hat dir das Rennen gefallen? Ich finde, die Startliste kann sich wirklich jedes Jahr sehen lassen. Eine schöne Mischung aus Weltstars wie Del Toro und aber dahinter auch einfach die coole zweite, dritte Reihe, so ein paar Hipster-Fahrer, die man sonst eher nur als Die-Hard-Fan wirklich auf dem Zettel hat. Aber auch die Strecke macht irgendwie jedes Jahr Spaß, oder?
Ja, definitiv. Also wir haben ja immer schon, oder was heißt immer, wir haben in den letzten Wochen ein paar Mal drüber gesprochen, dass die Deutschlandtour gefühlt sich durchaus mal auch einen richtigen Berg hochtrauen könnte. Andererseits das Profil, so wie es jetzt auch war, tut dem Ganzen ja nichts ab. Also es waren unterhaltsame Rennen. Das Wetter war natürlich das Wetter, aber ja, insgesamt, du sprichst es an mit der Startliste auch, unfassbar, was für große Namen dabei sind. Und dann aber eben auch so die Namen, die man gefühlt jedes Jahr nur bei der Deutschlandtour dann brillieren sieht und dann vergisst man sie für den Rest des Jahres nochmal. Aber ja, es war sehr schön, da auch nochmal dann so gerade online auf Instagram und wo auch sonst Einblicke von den Teams dann nochmal zu bekommen, die so mitgefahren sind, eben auch den kleinen Teams, wie das für die dann eben auch ist, plötzlich auf so einer Bühne zu stehen.
Auf jeden Fall. Ich habe noch einen Vorschlag gesehen, damit überfalle ich dich mal. Hamburg auf den Samstag zu legen, also die Cycle Classics, am Sonntag dann in Bremen eine Deutschlandtour zu starten, die dann eine Woche geht und einmal komplett durchs Land. Wie findest du den Vorschlag so, ohne groß drüber nachgedacht zu haben?
Finde ich eine starke Idee. Finde ich gut. Kann man mal versuchen.
Ja. Ja, wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Die Deutschlandtour konkurriert natürlich mit vielen Rennen. Es ist auch irgendwie schwierig, das Rennen länger zu machen und einen anderen Platz im Kalender zu finden. Ich glaube, man fühlt sich da an sich schon ganz wohl. Aber ja, so eine Woche wäre mal ganz cool. Und vielleicht findet man ja auf dem Weg noch einen coolen Berg und dann haben wir wirklich alles, was wir brauchen. Oder ein langes Zeitfahren oder so. Ich glaube, da gibt's noch einige coole Optionen. Und damit sind wir jetzt mit dem zweiten Rennen auch durch. Am Ende, wie gesagt, Del Toro vor Barré und Hirschi in der Gesamtwertung, die Punktewertung hat sich auch Del Toro vor Paul Manier geholt. Die Bergwertung ging an Miguel Heidemann von Rembe Radnet und das Nachwuchstrikot auch an Del Toro. Das beste Team war Movistar, wie auch immer sie das wieder gemacht haben. Aber man kennt sie ja als talentiertes Team für die Teamwertung. Und dann gucken wir auf die weiteren Rennen der Woche. Und als allererstes geht es zur Tour de l'Avenir. Die fasse ich erstmal ein bisschen langsamer oder ein bisschen schneller zusammen, so wollte ich sagen. Die Tour de France der U23, die erste Etappe war so ein bisschen vom Windkanten und dann vom hügeligen Finale geprägt. Am Ende gab es einen Dreiersprint zwischen Nils Driesen, Kasper Haugland und Lorenzo Finn, der jetzt komischerweise auf einmal Lorenzo Marc Finn von allen genannt wird. Ob ihm das wichtig ist, weiß ich nicht. Für mich bleibt er erstmal Lorenzo Finn. Am Ende gewinnt diesen Dreiersprint Nils Driesen von Lotto und Lorenzo Finn hat aber seine Gesamtwertungsambitionen hier schon mal ordentlich Futter verliehen, denn die härtesten Konkurrenten haben hier schon fast 2 Minuten verloren mit Matteo Ramirez und Henrique Bravo. Also der steht hier nach Tag 1 schon 2 Minuten vor den härtesten Konkurrenten. Läuft gar nicht so schlecht. Etappe 2, die war dann eher ein Sprint, der allerdings unschön zustande kam. Es gab nämlich einen heftigen Sturz und 10 Kilometer vor dem Ziel mussten schon die GC-Zeiten genommen werden, weil die Krankenwägen alle in Benutzung waren. Und am Ende gab es, wie gesagt, einen Massensprint, den Kai Solin von Lotto gewann. Also zweiter Sieg am zweiten Tag für Lotto. Der dritte Tag, dann so ein Punchy-Sprint, den Davide Stella für UAE gewinnen konnte. Der wurde ja unter der Woche befördert ins World Tour Team für nächstes Jahr. Hat hier schon mal gezeigt. Er ist wohl eher so ein Sprinter-Typ, den UAE sich da hochzieht. Und heute gab es dann eine wirklich sehr, sehr ansehnliche Etappe. Da hatte sich eine 10-köpfige Ausreißergruppe gebildet, wo die anderen Teams ordentlich Probleme hatten, die zurückzuholen. Das gelang auch erst auf dem letzten Kilometer, aber der letzte Kilometer war abschüssig in so ein Kopfsteinpflaster-Sprint hinein. Das heißt, die Ausreißer waren noch vorne und konnten diesen Sprint von vorne eröffnen. Und es war nur Aubin Spafel von Decathlon, der nächstes Jahr auch bei den Profi wird, der vorbeischoss und diesen Sprint auf dem Pflaster wirklich dominant gewinnen konnte. Dahinter dann 3 Ausreißer. Das war aber wirklich richtig unterhaltsam. Guckt euch das gerne nochmal an. Und richtig unterhaltsam geht's da weiter. Morgen gibt es ein Bergzeitfahren. 11,4 Kilometer lang. Es geht wirklich vom Start weg über 6,4% im Schnitt da den Berg hoch. Also für Bergzeitfahrkonnoisseure, und da bin ich durchaus einer von, ein richtiges Highlight. Die 6. Etappe, die ist noch geiler. Also wenn ihr sehen wollt, wie junge Menschen leiden, guckt euch die an. Es geht den Col de l'Iseron hoch. 149 Kilometer lang, der Schlussanstieg ist 35,6 Kilometer bei 4,8% im Schnitt. Das tut richtig weh und die Etappe hat über 5000 Höhenmeter, also gute Nacht Marie, sag ich da. Und die letzte Etappe, die geht dann zum Lago Cerro, auch nochmal 30 Kilometer bei 5% im Schnitt, auch nochmal eine nette Bergankunft zum Abschluss. Also wer die Generation von morgen sehen möchte, der kann sich da auf jeden Fall jetzt 3 richtig fantastische Etappen noch angucken bei der Tour de France der nächsten Generation. Tour de l'Avenir, da also jetzt hier einmal die Zusammenfassung für euch und dann weiter in den Reisebus, denn wir haben hier wirklich so viel Programm in diesem Jahr, in dieser Woche gehabt. Renewy Tour in Belgien, die führte mal durch Belgien und Niederlande, jetzt nur noch in Belgien, weiß ich nicht, aber an sich ein total geiles Rennen in meinen Augen. Und wir haben auf der ersten Etappe einige von diesen ekelhaften Anstiegen gesehen, aber am Ende einen Massensprint. Den gewann Jonathan Milan vor Olaf Koy, Tim Merlier und Jasper Philipsen. Hat die Renewi Tour, ähnlich wie die Deutschlandtour, auch einen Platz in deinem Herzen? Einfach, weil wir hier immer so die besten Sprinter und ein paar geile Klassikerfahrer sehen.
Ja, definitiv. Vor allem ist sie ja auch jetzt zumindest in meiner Erinnerung eine ganz gute Gelegenheit, eine von den besseren Wochen von Arnaud Delis zu erleben, dass er da nochmal aufblüht. Letztes Jahr hat er da ja richtig abgeliefert und von daher ja, verspricht das immer ganz gut unterhaltsam zu sein, führt ja auch da eben in Belgien durch ganz nette Ecken auch dieses Jahr wieder viel da in Limburg zum Beispiel auch gesehen. Von daher auch landschaftlich einfach sehr sehenswert.
Ja, ich liebe vor allem diese vielen Sprint-Royals, die wir da sehen. Hier haben wir Jonathan Milan gesehen, der in seiner unnachahmlichen Art und Weise da zum ersten Etappensieg gestampft ist, würde ich sagen. So würde ich seinen Sprintstil mal bezeichnen. Und am nächsten Tag wieder ein Massensprint. Da gab es einen Sturz, den das halbe Feld leider zerlegt hat. Unter anderem auch Jonathan Milan, der auch am nächsten Tag dann nicht mehr startete. Hier war es ein sehr chaotischer Sprint ohne wirklichen organisierte Leadouts. Und Jasper Philipsen, der da perfekt auch seine Ortskenntnis nutzt, denn er hat hier schon dreimal gewonnen oder jetzt das dritte Mal gewonnen und gewann die Etappe vor Joshua Giddings von Lotto und Sören Warenschold von Uno X. Wie gesagt, die dritte Etappe, da konnte dann leider Jonathan Milan nicht mehr starten und das ist eigentlich so das Highlight gewesen. Es ging nämlich über die Kappelmühe und das ist eigentlich immer eine sehr geile Etappe zu sehen, hat wirklich was von so einem kleinen Ardenn oder so einem kleinen flämischen Klassiker mitten in im August. Also das ist immer sehr, sehr cool. Es gibt dann 29 Kilometer die vor dem Ziel die entscheidende Situation. Alex Segert, den wir beide ja in diesem Frühjahr ordentlich ins Herz geschlossen haben, attackierte da zusammen mit Jenno Berg muss. Dahinter fünf Verfolger, die allerdings wieder eingeholt werden. 17 Kilometer vor dem Ziel gab es dann diesen Green Kilometer. Da gibt es ja immer drei Zwischensprints innerhalb von einem Kilometer, wo man jeweils 3 Sekunden einsammeln kann. Eigentlich eine ganz lustige Spielerei, gefällt mir besser als der Red Bull Kilometer, muss ich sagen. Und dort konnte sich dann Lawrence Pithy absetzen. Der wurde allerdings auch wieder eingeholt. Und Jenno Bergmus, der war noch vorne und attackierte dann herein in den Schlussanstieg. Segert, der stand fast und kam dann nicht mehr hinterher und Bergmus, der zog es einfach durch und gewann die Etappe vor Jasper Philipsen, Olaf Koy und Arnaud Delis. Ich weiß nicht, ob du das Finale gesehen hast. Ich habe es wahnsinnig unterhaltsam gefunden.
Ja, das war unfassbar, wie Bergmus da hochgeschossen ist. Zumal es dann gefühlt immer noch eine Wendung mehr gab, als man dachte. So, man dachte, jetzt muss er ja eigentlich gleich oben sein. Dann kam das nächste Kamerabild und es war immer noch eine Kurve, die er hoch musste. Da habe ich mir richtig, richtig Sorgen gemacht, dass er sich einfach völlig überschätzt hat und dann zum Ende eingeht. Aber hat das ja wirklich richtig, richtig gut gemacht, richtig dominant diesen Etappensieg dann rausgefahren.
Ich bin auch riesen Jenno Bergmus-Fan. Der hat, das war sein vierter Profisieg. Der hat mal unter anderem den Mühe-Klassik Gerardsbergen gewonnen 2024. Das heißt, der hatte ein bisschen Ortskenntnis und bei der Baloise-Belgien-Tour auch mal mit einem 200-Meter-Solo, also mit einer späten Attacke auch auf so einem Profil mit Ankunft in Dubuis, auch so eine kleine Rampe. Also der liebt diese Rennen und ist irgendwie ein cooler Fahrer bei Lotto. Gefällt mir richtig gut. Konnte hier auch ins Führungstrikot schlüpfen von Jasper Philipsen, dahinter Koy und Delis. Du hast angesprochen, der mag dieses Rennen auch ganz gut. Gerade im Herbst Arnaud Delis ja wirklich immer für viele gute Ergebnisse gut. Auf der vierten Etappe, da war es Søren Krogh Andersen, der das Finale prägte. Es sah hier wieder nach einem, ja, so einem punchy Sprint aus, der am Ende die Etappe entscheiden sollte. Aber Søren Krogh Andersen hatte andere Pläne und der wird erst spät eingeholt von den Unibet Rose Rockets. Das war auch wieder fantastisch zu sehen, wie sie nah dran sind an ihm, aber nicht richtig reinkommen und auf einmal kommen die Rockets nach vorne geschlossen und fahren den Sprint eigentlich perfekt an für Grönewegen, aber der ist vielleicht 50 Meter zu früh im Wind. Da kann ich euch auch das YouTube-Video von den Rockets empfehlen, wie er das zusammen auswertet mit Marcel Kittel nach dem Sprint. Und ja, der Ist, wie gesagt, dem gehen so ein bisschen die Beine auf und am Ende wird es ein Fotofinish zwischen Jasper Philipsen und Olaf Koi. Auch das wieder unfassbar geil zu sehen, wie die beiden wirklich nur wenige Zentimeter trennen. Am Ende Philipsen mit dem besseren Ende für sich und Koi Zweiter. Und heute das Finale. Wir haben es beide auf unserem Multiscreen heute verfolgt. Das hat es auch nochmal richtig in sich. Es gab eine starke Ausreißergruppe, unter anderem mit Emil Herzog, Dries de Bont und Co. Und hinterher fuhren NSN und dann irgendwann auch UAE und dann auch Decathlon mit Dan Hole, den kennen wir ja, ist ja auch einer, der ähnlich wie Tim de Klerk früher, da gerne mal von vorne schraubt im Feld. Und irgendwann gibt es dann Attacken aus dem Feld und 11 Kilometer vor dem Ziel denkt sich Pavel Bittner, ja, Massensprint, das kann jeder. Ich springe jetzt einfach mal in die Gruppe nach vorne. Das gelingt ihm auch zusammen mit Matthias Kopecky von den Rockets. Dann gibt's aber dahinter weiter keine Ruhe, ständig Attacken, kein Team ist mehr richtig frisch. Und dann ist es 5,2 Kilometer vor dem Ziel auf dem letzten kleinen Anstieg Jenno Bergmus, der nochmal richtig ein rausknödelt, aber Jasper Philipsen gefühlt mit den Händen in der Hose ist er ihm da hinterher gefahren, gar keine Probleme gehabt und es gibt immer weiter Attacken, da gibt es leider 1,7 Kilometer von dem Ziel nochmal einen Crash, aus dem resultierend dann Beivor von den Uno X Mobility Jungs attackiert und es fast schafft, das bis ins Ziel durchzuziehen, doch am Ende ist es Jasper Philipsen, der die Lücke zusprintet und noch zum Etappensieg fährt, nachdem er 5 Kilometer davor noch diese Attacke von Bergmus pariert hat. Das war ein würdiges Finale für dieses Rennen, oder?
Ja, definitiv. Also Jasper Philipsen unfassbar stark. Also was der hier jetzt Tag um Tag abgeliefert hat, das hat richtig beeindruckt. Ich fand tatsächlich diese Sturzszene mit Binyam Girmay, der ja auf dem Boden saß, ich weiß gar nicht, es war irgendein anderer Fahrer, der lag dann in diesem Stapel Fahrräder. Das war völlig bizarr. Also die saßen da und haben sich angeguckt und man hatte das Gefühl, man ist in der Sitcom, weil sie beide so ein bisschen gefühlt mit den Schultern einfach zuckten und sitzen blieben. Nach dem Motto, naja, ob wir jetzt aufstehen und aufs Fahrrad hüpfen oder erstmal gucken, dass das irgendwie alles dran ist, macht fürs Endergebnis ja keinen Unterschied. Wie geht's dir eigentlich so? Fand ich auch ein schönes Bild.
Absolut. Ja, also es war ein wildes Finale für dieses Rennen. Was auch noch dazu gehört, das müssen wir, glaube ich, einmal erwähnen, ist, dass Arnaud Delis leider das Rennen nicht beenden konnte. Der ist heute Morgen mit einer Bronchitis ausgestiegen. Der hat wirklich ein absolutes Seuchenjahr. Ich wünsche ihm so sehr, dass er das irgendwie noch hinbekommt und dass Tudor sich da nicht in den Allerwertesten beißt. Und wir dann uns am Ende auch ärgern, dass er dieses Potenzial, was er ja eigentlich hat, nicht mehr ausschöpfen kann. Ja, wirklich bitter, dass er da wieder ausgestiegen ist. Am Ende hat's richtig Spaß gemacht diese Woche. Und ich glaube, wir sind beide sehr, sehr zufrieden mit diesem Rennen und auch mit dem Ausgang. Ich glaube, Jasper Philipsen, der macht viel Spaß, vor allem, wenn er hier so auf Gesamtwertung fährt, irgendwie immer cool. Gewinnt am Ende also 14 Sekunden vor Jenno Bergmus diese Rundfahrt. Olaf Koi, Dritter, Mike Teunissen, Vierter, Quinten Hermanns, Fünfter, Alex Segert, Sechster, Siebter, Sören Warenscheid, Achter, Matteo Trentin, Robert Donaldson wird Neunter und Filippo Fiorelli Zehnter. Also da sieht man wieder, was für eine wilde Mischung das in den Top Ten am Ende ist. Philipsen auch das Punktetrikot geholt und Pietro Matteo von Visma Lise Bike die Nachwuchswertung. Da muss man dann aber schon ein bisschen weiter scrollen, um ihn zu finden. Und dann werden wir mal weiterspringen zu dem letzten großen Rennen dieser Woche und zwar zur Tour of Britain und die passt unter eine Überschrift besonders gut, würde ich sagen. Nämlich die Lorena Wiebes Festspiele, denn die hat wenig überraschend hier wieder einen unfassbaren Auftritt hingelegt. Ich würde sagen, dass müssen wir gar nicht im Einzelnen durchgehen, weil sie eigentlich jeden Sprint dominiert hat. Wir können aber über zwei Schlüsseletappen hier mal sprechen. Und das war zum einen die dritte Etappe, so eine Hügelankunft, die hier die Entscheidung in der Gesamtwertung gebracht hat. Kim Le Coupenard attackierte 2,5 Kilometer vor dem Ziel und gewann am Ende die Etappe. Liane Lipper zweite, Caroline Andersen. Irgendwie die fährt eine richtig gute Saison. Ich habe das Gefühl, die ist nie so richtig auf den Zettel von Leuten, aber die Schwedin immer richtig stark und vor allem Liane Lippert, die hat hier diese 5 Tage doch einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht, fast vielleicht sogar die stärkste Phase in dieser Saison.
Würde ich tatsächlich auch fast direkt unterschreiben. Movistar insgesamt auch die ganze Woche richtig stark für sie gearbeitet. Also ganz häufig, dass man geschlossen Movistar vorne gesehen hat, wie sie gearbeitet haben. Schade, dass am Ende nicht mehr drin war, aber letztendlich kann sie sich, glaube ich, nicht beschweren. Das war ein richtig gutes Ergebnis. Auf dieser dritten Etappe war sie die Einzige, die auch nur annähernd irgendwie an Kim LeCourt noch dranbleiben konnte, als die dann gegangen ist. Und auch das eine unfassbare Attacke von Kim LeCourt, wie sie da alles reingehauen hat und wirklich dominant dann sich da den Etappensieg geholt hat.
Ja, und die wirklich spektakulärste Etappe, würde ich sagen, war die vierte, die an diesem Samstag stattgefunden hat. Fleur Moors hat sich einfach mal gedacht, ich fahre jetzt hier ein richtig langes Solo und dann schaue ich mal, was daraus wird. Die war lange, lange vorne dabei, aber vor allem war es dann Movistar, die es irgendwie geschafft haben, auf einmal ein riesen Leadout zu fahren für Lippert. 18,6 Kilometer vor dem Ziel brettern sie wirklich alles in diese letzte Wand rein, die es da noch irgendwie gibt, und bereiten ihr die Attacke vor. Das war wirklich cool zu sehen. Nur Kim LeCourt kam mit. Dahinter ist dann aber eine Gruppe, in der auch Lorena Wiebes ist, und die fährt allein im Alleingang diese Gruppe wieder ran. 14 Kilometer vor dem Ziel sind sie dann wieder vorne. Ich habe aber auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass LeCourt hier nicht unbedingt mit durchgegangen ist vorne. Vielleicht wäre das eine Gelegenheit gewesen, dass dieses Duo da ein bisschen länger noch alleine vorne bleibt und sich vielleicht eine Situation ergibt, aus der sie das gewinnen können. Dahinter leider Pechvogel dieses Rennens war Lauren Dixon, die zweimal gestürzt ist. Dahinter immer wieder Gruppen, die zurückkommen. LeCourt, Nelson, Wiebes, Van Anroy, De Vries waren vorne und es kommen weitere Gruppen zurück. Es gibt Attacke, um Lorena Wiebes irgendwie abzustellen, aber die bückt da wirklich alles alleine zu, ist komplett isoliert gewesen, auch keine Helferin mehr. Und dann fahren sie irgendwie in diesen Sprint herein. Wiebes wurstelt sich aus diesem Bulk der Fahrerinnen raus und gewinnt beeindruckend erneut diesen Sprint. Zweite wird Liane Lippert, dritte Kim LeCourt, aber das war vielleicht das Beeindruckendste, was man von dieser wahnsinnig beeindruckenden Fahrerin Lorena Wiebes gesehen hat, oder?
Ja, also insgesamt eine furiose Woche für sie, aber gerade hier musste man sich fragen, wo kam sie da jetzt am Ende nochmal her? Wie hat sie hier noch am Ende die Beine gefunden? Wirklich beeindruckend und völlig zu Recht bei den Frauen ganz klar die beste Sprinterin, die es aktuell vielleicht jemals gegeben hat.
Ja, und vor allem nicht nur Sprinterin, sondern die beste, die kann ja so viel mehr, das hat sie hier gezeigt, wie gut sie auch die Anstiege hochkam und Wahnsinn. Ich würde sagen, hier musste sich zumindest keiner vorwerfen lassen, dass man da SD-Works zu viel geholfen hat. Das war auch gerade heute wieder Wahnsinn, wie leicht man es ihr gemacht hat. Aber am Ende gewann sie auf dieser Rundfahrt schon wieder 4 Etappen. Nur die dritte Etappe, die ging eben an Kim LeCourt, und auch das GC ging an Kim LeCourt vor Lorena Wiebes und Liane Lippert. Also Wiebes sogar noch Zweite in der Gesamtwertung geworden, weil sie eben auch Zehnte war auf dieser Hügelankunft, die LeCourt gewann. Jetzt habe ich noch einen kleinen Einschub zum Thema Deutschlandtour, denn wir haben gerade soeben live in der Sendung noch einen kleinen O-Ton von Miguel Heidemann bekommen, der ja das Bergtrikot gewonnen hat. Und ich würde sagen, ich habe ihn noch nicht gehört, weil er wirklich gerade reinkam und ich hier nebenbei damit beschäftigt war, den noch hochzuladen. Deshalb hören wir jetzt einfach mal rein, was der Gewinner des Bergtrikots der Deutschlandtour so zu erzählen hat.
Also wir sind super glücklich darüber, wie die Deutschlandtour für uns ausgegangen ist, gerade auch mit dem kleinen Kunststück des Trikottauschs. Das war schon sehr cool mit Ole, und wir sind natürlich umso glücklicher, dass wir uns heute nochmal vorne zeigen konnten und eben so eine aktive Deutschlandtour gefahren sind und am Ende das Bergtrikot hoffentlich und denke ich auch verdient mit nach Hause genommen haben. Und ansonsten kann ich noch sagen, dass die Stimmung an der Strecke fantastisch war und jeder von uns das auf alle Fälle extremst genossen hat. Also auch vielen, vielen lieben Dank an alle Menschen, die die letzten Tage entlang der Strecke waren und uns angefeuert haben.
Ja, sehr sympathischer O-Ton da nochmal von Miguel Heidemann. Erstmal vielen Dank, dass das noch so kurzfristig geklappt hat und liebe Grüße. Und ja, fasst, glaube ich, ganz gut zusammen, was wir gesagt haben. Tolles Rennen, tolle Stimmung, müssen wir auf jeden Fall auch nochmal sagen. Sah am Fernseher wieder sehr cool aus. Deutschland liebt den Radsport und von daher ja sehr cool und der Trikottausch, ja lustige Geschichte, dass sie es tatsächlich geschafft haben, einmal teamintern zu tauschen während des Rennens, damit zwei Fahrer das mal getragen haben können. Also sehr sympathisch, oder?
Ja, total. Und mit Ole Theiler auch jemand, der hier bei mir in der Region wohnt und sein Training viel fährt. Das heißt, einer, den ich von vielen Strava-Segmenten kenne. Und umso mehr hat es mich natürlich gefreut, ihn mit einigem Erfolg bei der Deutschlandtour sehen zu können. Und ja, Miguel Heidemann ist einer, der in den letzten Jahren ja immer wieder bei der Deutschlandtour auf sich aufmerksam gemacht hat und der immer unfassbar Spaß macht, ihn da zu sehen.
Und dass Ole Theiler gerne das Trikot teilt mit Miguel Heidemann, dürfte bei dem Namen wirklich keinen wundern. Also ja, vielen Dank und liebe Grüße an Miguel Heidemann, wenn er das hört. Danke für den O-Ton. Und dann wollen wir jetzt noch kurz die letzten Ergebnisse durchsprechen. Es gab nämlich auch noch die Tour du Limousin. Natürlich ein Rennen, was dann auch nur noch Idioten wie ich verfolgen, während so viel anderer Radsport stattfindet. Der erste Tag, der war ein Bergaufsprint. Decathlon hat das richtig gut gemacht und Noah Isidore durfte endlich seinen ersten Profisieg feiern, war, glaube ich, viermal Zweiter in dieser Saison und hat es jetzt endlich geschafft. Auf der zweiten Etappe dann sehr, sehr anspruchsvoller Tag mit 2.500 Höhenmeter. Da hat der Lieblingsfahrer von Bent, Baptiste Vestrofert, wieder alles gegeben, um vorne ordentlich Fernsehminuten zu sammeln und sich von seiner stärksten Seite zu zeigen. Am Ende war es aber Yves Costiou, der Franzose, der die Etappe mit einem Solo gewinnen konnte und sich in Position gebracht hat für den Gesamtsieg. Die dritte Etappe, die gewann dann Daan de Puit von Baloise. Die haben eigentlich ein Cross-Team vor allem und haben sich hier jetzt mal hervorgetan. Ich glaube, so ein Sieg bei so einem Punkt-1-Rennen gar nicht so schlecht für Daan de Puit, den Belgier, der sich damit vielleicht sogar nochmal einen Profivertrag für nächstes Jahr sichern könnte. Also coole Sache da auf jeden Fall, so jemanden vorne zu haben. Und Noah Isidore, der hat die Woche nochmal abgerundet, gleich seinen zweiten Profisieg hinterhergeschoben. Gewinnt also auch die Schlussetappe, ein hügeliges Finale, 6 Sekunden aus so einer kleinen Spitzengruppe heraus und das GC ging am Ende an Yves Costiou vor Alex Aramburu und Matteo Vergès. Bergtrikot hat sich Baptiste Vestrofert geholt und die Nachwuchswertung auch Yves Costiou und wir wissen natürlich alle, dass Decathlon das Rennen nur gewonnen hat, weil im Wind schraubte Emilien Jacquelin, der hier mal ordentlich Fernsehminuten gesammelt hat. Ein starker Auftritt fand ich dafür, dass er ja so ein Quereinsteiger ist. Also so als Tempobolzer taugt er auf jeden Fall richtig gut. Und bei den Frauen gab es auch noch das ein oder andere Eintagesrennen, zum Beispiel das Egmont Cycling Race. Das wurde komplett dominiert von Lidl Trek für Elisa Balsamo. Da fuhr dann auf einmal eine gewisse Lucinda Brandt ihr ein Monster-Leadout. Dahinter war dann keiner mehr und Balsamo musste nicht mal richtig sprinten und gewann deutlich. Und das war kein einfaches Finale, also richtig starke Leistung von Elisa Balsamo. Und am Tag darauf gab es noch den GP Lucien van Impe, ein 1-Punkt-Po-Rennen, auch in Belgien. Das gewann Charlotte Kohl souverän im Sprint, feierte hier ihren 6. Saisonsieg. Balsamo war da gestürzt. Ich glaube, die ist jetzt leider auch verletzt raus. Gute Besserung natürlich an der Stelle und tags darauf gab es dann noch den Convert Korteig Körse, ein 1.1 Rennen und das gewann Sophie van Rooyen vor Charlotte Kohl und Katrin Schweinberger. Schöne Nachricht da aus deutscher Sicht, Jule Merkel wird 10. für das Canyon SRAM Generation Team und dann müssen wir natürlich den Elefanten im Raum ansprechen. Bent, uns beide hat es ein bisschen schockiert, die Nachricht, die reinkam im Laufe dieser Woche. Julien Alaphilippe, einer der letzten Rockstars, würde ich sagen. Natürlich ist Tadej Pogacar auch einer, aber so ein einfach ein unfassbar toller Fahrer, der immer das Herz auf der Straße gelassen hat, hat seine Karriere mit sofortiger Wirkung beendet. Einmal hat dich diese Art und Weise so ein bisschen überrascht, dass er es nicht schon vor der Tour entschieden hat, um sich dann diesen großen Abschied auf den Champs-Élysées zu gönnen. Und zum Zweiten, ja, wird er dir auch so fehlen wie mir.
Ja, das hat mich tatsächlich überrascht bei mir deswegen auch die Frage ausgelöst, seit wann war ihm das klar, dass das sein letztes Rennen sein würde? War es vielleicht einfach tatsächlich, dass dann so nach der Tour so ein gewisses Tief für ihn eingesetzt hat und er sich gedacht hat, ja, warum eigentlich jetzt noch weitermachen? Sein Vertrag wäre ja auch noch im nächsten Jahr gelaufen. Von daher schon ein krasser Schritt, der sicher viele, viele berührt, der, ja, weiß ich nicht, auch bei Tudor vielleicht einigen Unmut auslösen könnte. Aber ja, für ihn, er muss es natürlich selber am besten wissen und ich glaube, ein viel mehr, ein viel, ja, ein Karriereende, das mehr Julien Alaphilippe schreit, hätte es, glaube ich, gar nicht geben können, andererseits. Also das war auf jeden Fall was mit einem großen Kracher.
Auf jeden Fall, also ich habe auch so ein bisschen viel wahrgenommen, natürlich, was auf Social Media noch gepostet wurde rund um dieses Karriereende. Zum einen war ich sehr beeindruckt, wie viele Teams sich da geäußert haben, wie viele große Profis. Also ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, wie groß dieser Name eigentlich im Radsport ist, gerade weil jetzt die letzten Jahre ja doch eher leise waren und er jetzt eben mit 34 seine Karriere beendet. Aber ich habe auch gesehen, dass er während der Tour de France oder vielleicht war es auch nach der letzten Etappe so ein Interview gegeben hat, wo er doch sehr ernüchtert war, dass er einfach nicht mehr dieses Level hat. Wir haben auch so ein bisschen darüber gesprochen im Laufe der Tour, dass er häufig früh weg war und nicht mehr so richtig dem Ganzen seinen Stempel aufdrücken konnte. Und dann ist er, glaube ich, auch ja, vielleicht ein Jahr zu spät dran, die Karriere zu beenden. Auf der anderen Seite sagt sich das von außen immer so leicht, dass irgendwie das Rad an den Nagel zu hängen ist, glaube ich, wenn man das so liebt. Und ich glaube, Julien Alaphilippe hat es geliebt, Rad zu fahren und große Siege einzufahren. Dann ist es gar nicht so einfach. Letztes Jahr ja mit dem Grand Prix in Quebec nochmal einen großen Sieg für Tudor auch geholt. Für Tudor hat sich das, glaube ich, trotzdem auch gelohnt, dieses Transfer, weil sonst hätte man die ein oder andere Wildcard vielleicht nicht bekommen. Ist ein Riesenname. Der auch die Sponsoren sicherlich nochmal angesprochen hat. Von daher, ja, ich glaube, sie werden es verkraften. Für nächstes Jahr sind sie auch ganz gut aufgestellt, da können wir gleich noch drüber sprechen. Aber ich bin ein großer Julien Alaphilippe-Fan gewesen, schon immer. Ich durfte ja 2019 diese Miracle Tour de France live vor Ort miterleben. Es war ja meine erste Tour de France damals als Pressesprecher. Und zu sehen, wie er da wirklich jeden Tag alles auf der Straße gelassen hat, wie er da im gelben Trikot wirklich Frankreich komplett angezündet hat und man sich jeden Tag mehr fragte, Kann er vielleicht doch? Und er konnte am Ende nicht ganz, wurde Fünfter, aber das war auch für mich als jemand, der bei der Konkurrenz in Anführungsstrichen gearbeitet hat, einfach total cooles Erlebnis vor Ort. Ich mochte seine Art, die Weltmeistertitel, die Art und Weise, wie er in den Ardennen und auch bei anderen Rennen gefahren ist. Also großer Fan. Gibt es noch irgendein Highlight, was du mit ihm verbindest?
Boah, schwierige Frage. Es gibt so viele Sachen, mit denen er aufgefallen ist. Ich fand sehr schön, Soudal hat ein ganz großes Abschiedsvideo für ihn gepostet. Das fand ich sehr rührend, weil es viele Momente eben auf der Straße, aber eben auch abseits davon gezeigt hat. Das war sehr, sehr rührend. Ich glaube, eine Szene, ja, die ich jetzt auch an verschiedener Stelle nochmal erwähnt gesehen habe, die man auch gesehen hat von ihm, die auch sehr bekannt, glaube ich, ist, aber im negativen Sinne ist dieser eine Sturz, den er hatte, wo er wirklich dann einmal den Purzelbaum in der Luft geschlagen hat, weil auch das als Sturz natürlich eben irgendwie so einzigartig war. Ich glaube, niemand anders hätte so einen Sturz hinlegen können.
Ja, also ein wirklich besonderer Fahrer, in seinen Peak-Jahren auf jeden Fall einer, den ich absolut geliebt habe beim Zusehen. Ich war auch super happy, dass er sich da diese beiden WM-Titel sichern konnte, war ein würdiger Träger dieser Regenbogenfarben und dieses Karriereende sehr überraschend und sehr abrupt, aber ich glaube, es macht irgendwie auch Sinn, weil er tatsächlich einfach nicht mehr ganz so konkurrenzfähig war und dann wird er sicherlich in anderer Art und Weise dem Radsport, denke ich, irgendwie erhalten bleiben, da mache ich mir eigentlich wenig Sorgen. Und ich habe es angesprochen, Tudor Pro Cycling, die haben gleichzeitig ordentlich zugeschlagen auf dem Transfermarkt. Arnaud Delis wird also, wie es kolportiert wurde, unter Vertrag genommen, bleibt also von 2027 bis mindestens 2030. So ist zumindest erstmal die Vertragsdauer. Wie gefällt dir der Move? Ich habe es ja vorhin so ein bisschen angedeutet, ist vielleicht ein bisschen ein Gamble. Also ich persönlich, um das mal vorwegzunehmen, fand die Vertragslaufzeit von 4 Jahren dann doch sportlich.
Ja, das ist ein gewisser Vertrauensvorschuss, den man da bei Tudor irgendwie gibt. Ich finde tatsächlich erstmal gut, dass man Arnaud Delis irgendwie so ein bisschen vor Lotto schützt, die ja dieses Jahr wirklich viele fragwürdige Entscheidungen getroffen haben, was ihn und seinen Rennkalender angeht. Als nächstes müssen wir nur noch gucken, dass er nicht mehr so häufig bei den Eltern auf der Rinderfarm rumhängt. Ich glaube, das ist die nächste große Krankheitsquelle, der er sich da freiwillig regelmäßig aussetzt. Und dann könnten das erfolgreiche 4 Jahre werden.
Ja, ich bin gespannt. Also ich würde sagen, ich hoffe, sie haben ihn nicht wahnsinnig überbezahlt, weil diese Saison gibt das leider nicht her. So an sich holt er ja wahnsinnig viele Punkte. Der ist, was das UCI-Ranking angeht, immer rund um Platz 10 gewesen in den letzten 4 Jahren. Und gerade der Herbst, da konnte er ja zum Teil gar nicht mehr aufhören zu gewinnen. Aber jetzt sehen wir halt dieses Jahr mit wirklich vielen Did-Not-Finishes, gerade den Giro und die Tour konnte er nicht zu Ende fahren. Jetzt bei der Renewy-Tour wieder leider ausgeschieden. Also ich mache mir einfach so ein bisschen Sorgen, wie lange macht der Körper das auch mit, diese ständigen Rückschläge. Da waren ja hier und da auch mal so ein paar chronische Sachen Thema. Deshalb, ich hoffe einfach, dass ihm das körperlich nicht zu sehr zugesetzt hat und zum anderen natürlich auch mental. Also diese ganzen Rückschläge, die musst du natürlich erstmal wegstecken. Wenn sie einen einigermaßen fitten Arnaud Delis bekommen, ist das natürlich ein absoluter Stil. Ähnlich wie Mauro Schmid bei Pinarello. Es geht denen hier um Punkte sammeln. Sie wollen in die World Tour und dann ist das ein guter Deal. 4 Jahre finde ich wirklich ein bisschen happig. Ich hätte, glaube ich, 3 gegeben und geguckt, wie es dann läuft. 4 ist mutig, ist viel Commitment. Wer weiß, ob man ihn für 3 Jahre bekommen hätte oder ob ihm jemand anders dann eben diesen langen Vertrag gegeben hätte. Schwer zu sagen, aber an sich auf dem Papier, wenn man das Potenzial sieht, natürlich ein absolut sinnvoller Transfer. Wir haben von Pinarello Q365 gesprochen und die haben weiter gekocht. Kurz nach der Polen-Rundfahrt haben sie sich einfach mal den Gesamtsieger Andrew August unter den Nagel gerissen und gezeigt, dass man hier weiter ordentlich Ambitionen hat in Richtung World Tour. Und dazu kommt auch noch Tom Krabbe, den ich ja in diesem Podcast Tschechien-Rundfahrt war es nicht, Polen-Rundfahrt, die er gewonnen hat. Und Tom Krabbe haben sie sich unter den Nagel gerissen, den ich ja hier im Podcast auch angepriesen habe. Der eine ein guter Bergfahrer, einer der talentiertesten Amis, die es aktuell gibt, und Tom Krabbe ein Belgier, der in Sprints durchaus eine gute Rolle spielen kann, jetzt mit Pavel Bittner ein richtig starkes Tandem sein kann. Für dich 2 sehr sinnvolle Transfers oder wird's langsam zu voll auch bei Pinarello?
Ja, das ist so ein bisschen die Gefahr natürlich immer, aber erstmal natürlich unfassbar, wie die ihren Kader ausbauen und was sie da für das kommende Jahr dann erstmal haben an Karten, auf die sie setzen können. Und von daher bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie sich das dann am Ende in Punkte übersetzt.
Ja, ich auch. Aber vom Potenzial her Wahnsinn, was sie da für nächstes Jahr haben. Ich glaube, das wird ein komplett anderes Team sein, eine andere Fahrweise an den Tag legen. Und die Last auf den Schultern von Tom Pidcock, die dürfte definitiv verringert sein. Und das kann ja eigentlich auch nur gut sein. Dann gab es auch bei den Frauen mal wieder was zu vermelden. Letizia Paternoster, die wechselt bis 2028 von Liv Alula Jaiko zu Human Powered Health, ist eine Klassikerfahrerin, absoluter Stil. Ich bin super gespannt. Human Powered Health, da gibt's noch ein paar spannende Gerüchte, da wollen wir jetzt nicht so weit drauf eingehen, aber wenn die das alles so umsetzen, dann sehen wir da nächstes Jahr auch ein ganz anderes Team, das eine ganz andere Rolle noch spielen kann bei den größeren Rennen. Dann gehen wir zu UAE, die haben mit Marco Frigo bis 2028 und Abel Balderstone bis 2029 finde ich an sich spannende Fahrer unter Vertrag genommen. Ich bin gespannt, wie so die Rolle aussehen wird. Ich habe mich erstmal geärgert, weil das ist für mich so ein Fall von, das sind starke Fahrer, aber die hätte ich gern nicht bei UAE gesehen. Siehst du das genauso?
Ja, definitiv. Also generell würde ich so viele Fahrer lieber woanders sehen, weil es einfach ja schon so ein unfassbar dominantes, starkes Team ist. Ist natürlich für so junge Fahrer völlig verständlich, dass das verlockend ist, weil es natürlich gut bezahlte Verträge sind, weil es natürlich auch ein Team ist, von dem man unfassbar viel lernen kann. Aber trotzdem immer schade, wenn man so spannende und talentierte Fahrer eben sieht, die ja eben woanders eine viel größere Rolle spielen könnten, als sie sind jetzt hier irgendwie der 27. Berghelfer. Von daher freut es mich natürlich für die Fahrer. Ich hätte sie gerne lieber woanders gesehen.
Ja, also sie werden auch sicherlich ihre Erfolge feiern und durchaus Teil von starken Team-Performances sein. Genau, aber ich, wie du schon sagst, so ein bisschen, ich sehe den einen oder anderen Fahrer dann halt doch lieber irgendwie auf den französischen Rennen oder so um Siege fahren, als dann hier eben bei UAE zum Beispiel. Wir gucken weiter. David Estella, ich habe es angesprochen, der wird befördert, ist so ein Sprintertyp. UAE auch ins World Tour Team bis 2029. Guillermo Thomas Silva bleibt bis 2029 bei Astana. Das ist erstmal eine gute Nachricht. Leo Bisiot sogar bis 2030 bei Decathlon. Den haben wir ja bei der Vuelta schon gelobt. Bob Jungels beendet nach der Saison seine Karriere. Und mit einem AI-überlagerten Video hat Lidl Trek den ersten Transfer der Saison bekannt gegeben. Und das ist der von Jordan Gega zu Total Energies. Da hieß es ja, dass sie große finanzielle Probleme haben, weil Total Energies als Hauptsponsor aussteigt. Jetzt gab es da ein paar Meldungen, dass sich das vielleicht doch erledigt haben könnte. Und man gesichert ist, trotzdem sichert sich jetzt hier Lidl Trek mit Jordan Gega den 10. der letzten beiden Tour de France Austragungen. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, also an sich ein cooler Deal. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie seine Rolle aussehen könnte, weil sie ja doch sehr GC-loaded sind. Siehst du in ihm dann eher weiter so ein Ausreißer oder könnte er dann doch eher so ein Edelhelfer für die vielen Bergfahrer sein, die man da so hat?
Ja, also ich glaube, Lidl ist ja schon ein Team durchaus mit Ambitionen, was das GC angeht, die da, glaube ich, auch ausbauen wollen, was das angeht. Von daher kann ich mir vorstellen, dass ähnlich wie ein Georg Steinhauser bei Red Bull man bei Jordan Gega dann einen Fahrer hat, der eben weniger mit seiner individuellen Stärke brillieren kann und der sich dann mehr unterordnen und eben helfen muss. Aber bin natürlich auch froh, mich da eines Besseren belehren zu lassen, weil natürlich braucht es alle diese Edelhelfer, aber wie wir gerade schon ganz viel angedeutet haben, eigentlich sind ja auch diese individuellen Performances immer sehr schön zu sehen.
Auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, wie sich das alles weiterentwickelt. So langsam nimmt der Transfermarkt ja seinen Lauf und wir haben hier so langsam, aber sicher ein paar spannende Moves dabei. Auch Romit Paio, der aus dem Devo-Team von Red Bull Bohrans-Grohe zu Burgos wechselt. Ein spannender Sprinter. Und Carina Schempf, die Österreicherin, ist mitten in der Saison jetzt von Phoenix De Koenig zu SD-Works gewechselt. Wird da wohl viel im Wind schrauben für ihre Mannschaftskolleginnen. Interessanter Move. Weiß ich nicht so ganz, was da die Hintergründe sind. Schauen wir mal. Und die letzte Nachricht, die wir noch besprechen müssen, ist die, dass Jonas Vingegaard jetzt bekannt gegeben hat, dass er nicht mehr fahren wird in dieser Saison. Auf der einen Seite natürlich gesundheitlich bitter, dass er jetzt scheinbar nicht fit genug ist. Auf der anderen Seite muss ich sagen, es gibt ja jetzt nur noch ein Tagesrennen und die liegen Jonas Vingegaard nicht so sehr. Also wie sehr hat dich diese Nachricht geschmerzt und wie sehr hast du gesagt, ja, dann ist es halt so.
Es hat mich wenig überrascht, weil ja, wie du ansprichst, nicht mehr wirklich Rennen für ihn auf dem Kalender stehen. Andererseits eben das nochmal so explizit zu bestätigen, sagt für mich, ne, dass der Sturz da vielleicht schon echt mehr mit ihm gemacht hat, als es zunächst aussah. Also das ist ja klar, natürlich einerseits auch eine gewisse Reha braucht für so einen Schlüsselbeinbruch, war ja wohl auch ein etwas komplizierterer, aber wir hatten es damals, glaube ich, auch schon angesprochen, dass sowas natürlich auch was mit dem Kopf macht und man so ein bisschen den Eindruck bekommen hatte, wie müde ist Jonas Vingegaard des ewigen Zweiterwerden bei der Tour de France. Von daher bin ich mal sehr gespannt, was das auch jetzt für die kommende Saison bedeutet.
Ich auch. Und wir werden das natürlich für euch hier auch begleiten. Ich bin beeindruckt, dass wir das Ganze in nur knapp über einer Stunde hier über die Bühne gebracht haben. Wenn euch das zu wenig ist, dann haben wir natürlich noch ordentlich weiteren Content im Feed, den ihr noch hören könnt. Ich habe zum Beispiel am Freitag noch vor dem Vuelta-Start mit Hannes Wilksch von Tudor Pro Cycling gesprochen über seine erste Tour. Und der hat auch ein paar spannende Einblicke gegeben in seinen Weg zum Profi und wie das so ist, wenn man die ganzen Überflieger neben sich sprunghaft sich entwickeln sieht. aussieht und man selber einfach ein bisschen länger braucht als die anderen, trotzdem aber natürlich Fortschritte macht. Also da könnt ihr sehr gerne reinhören, ist sehr interessant geworden. Ansonsten, wenn ihr noch wissen wollt, was bei der Vuelta noch abgeht, haben wir am Mittwoch natürlich wieder für euch eine umfangreiche Preview aufgenommen. Auch die hat an Aktualität nichts eingebüßt, und da kriegt ihr, glaube ich, einen ganz guten Eindruck, was euch noch so erwarten wird. Und ansonsten soll es das gewesen sein. Wir hoffen immer noch, dass in dieser Woche vielleicht noch ein Interview für euch kommt. Haltet da auf jeden Fall die Augen und Ohren gespitzt. Ansonsten gibt es da dann am nächsten Sonntag oder Montag, schauen wir mal, wie gewohnt, den Wochenrückblick. Dann hoffentlich nur mit der Vuelta und dem Rest der Tour de l'Avenir. Ansonsten steht gar nicht so viel an diese Woche. Ist mal ganz angenehm, wenn man nur einen Stream laufen haben lassen muss. Wenn ihr mit uns Kontakt aufnehmen wollt und Feedback da lassen wollt, dann tut das gerne über Blue Sky, da sind wir beide aktiv. Auf Instagram findet ihr uns auch. Ansonsten gibt es auch eine E-Mail-Adresse in der Videobeschreibung, in der Podcast-Beschreibung und in der Videobeschreibung. Uns gibt es ja auch auf YouTube. Da könnt ihr uns gerne kontaktieren, wenn euch was aufgefallen ist, wenn wir was vergessen haben oder wenn ihr uns einfach nur Feedback geben wollt. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes, als euch zu danken fürs Zuhören und fürs Austauschen, wie immer. Und die letzten Worte gehören dem Influencer der Herzen, Bent.
Ja, ich werde vielleicht jetzt den Schritt weitermachen zum Streamer der Herzen. Zumindest fühlt es sich so an, wenn man zwei Monitore mit vier Radrennen auf einmal offen hat. Aber du hast es angesprochen, das müssen wir diese Woche gar nicht mehr. Von daher wünsche ich euch viel Spaß an den Bildschirmen, an den Kopfhörern und was ihr sonst noch diese Woche macht. Und bedanke mich bei euch fürs Zuhören und für das rege Feedback, das wir doch immer wieder von euch bekommen. Und wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.
Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.